Servus, Christi und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger. Mein Name ist Zeni Savané und René Kolleger ist mir zugeschaltet, wie er gleich sagen wird, aus der sommerlich wunderschönen Südsteiermark. Aber wir haben in dieser Folge und auch in der zweiten einen Gast, auf den wir uns sehr freuen. Lorenz Alfert vom Weingut Alfert am Mühlbach. Also wieder ein Winzer-Talk. Und zum Start begrüße ich dich, René. Sommerliche Grüße.
Einen wunderschönen guten Morgen, Tag aus der wunderschönen Südsteiermark. Wir haben wirklich ein Wetter, das ist unbegreiflich. Die Sonne scheint, die Seen sind alle warm, die Terrasse brummt und die Leute trinken alle brav. Und wir haben heute den Lorenz Alfert, den ich kennengelernt habe, in der Südsteiermark eigentlich, beim Weingut Schauer. Da haben wir, glaube ich, eine Verkostung gehabt mit Emrich Schönlebern oder so irgendwas. Und da habe ich die kennengelernt und da haben wir, glaube ich, bis 2, 3 in der Früh wirklich nette Gespräche gehabt. Und ich habe da schon gespürt, das ist ein junger Mann, der richtig tolle Geschichten macht. Und nachdem ich das Probepaket gekriegt habe, habe ich das durchgekostet und ich war schwerst begeistert. Und jetzt ist er in der Weinbegleitung drinnen und die Weine funktionieren richtig, richtig gut. Und deswegen freue ich mich schon die ganze Woche mit dem Lorenz zum Reden, warum das alles so gut ist und was er tut. Und lieber Lorenz, ich begrüße dich aufs Allerherzlichste in die wunderschöne Thermenregion.
Hallo meine Lieben, Lorenz Alfert, freut mich auch sehr, dass ich dieses Mal dabei sein kann. Ein paar Anläufe haben wir ja gebraucht, dass es sich vom Datum her ausgeht. Der Sommer ist ja immer sehr, sehr stressig bei uns Winzern, aber jetzt haben wir einen schönen Vormittag gewählt. Die meiste Arbeit im Weingarten ist fertig, im Keller, die Weine sind jetzt gefüllt. Und jetzt freue ich mich, dass wir 2 Podcast-Folgen über Rotgipfler, Zierfandler, die Thermenregion und unseren Heurigen und ein paar andere Sachen plaudern können.
Ja, also wir haben tatsächlich einiges vor in den beiden Folgen, weil du, kann man sagen, auch sehr untriebig bist. Du bist jemand und auch deine Familie schon, die den Wein in all seinen Facetten wirklich uns als Liebhaber, als Weinkonsument näher bringen. Würdest du sagen, dass deine allerersten Erinnerungen als Kind in der Thermenregion auch schon so wirklich von diesem Gefühl, vom Lebensgefühl Wein, Weinregion geprägt sind?
Es dreht sich eigentlich alles um genau dieses Thema, um das Thema Wein, um das Thema die Kunden, die unseren Wein trinken. Und meine Schwester und ich haben das schon von klein auf wirklich in die Wiege gelegt bekommen. Also die ersten Erinnerungen haben sich immer bei uns in unserem heurigen oder heurigen Restaurant abgespielt. Es war immer viel. Wir waren immer ein bisschen mit draußen mit den Eltern. Die schönsten Zeiten für mich waren natürlich immer die Monate der Weinlese. Das immer sehr, sehr genossen. Und jetzt privat dreht sich eigentlich auch alles um das Thema Wein. Der Großteil der Freunde sind Winzer und meine Partnerin ist im Kanuntum auch Winzerin, die Michaela Riedmüller. Also dreht sich auch privat vieles um dieses Thema Wein, aber nicht nur um die Konsumation von Wein, sondern halt um dieses alltägliche Geschehen in den Weingarten im Sommer, die Laubarbeit, dann im Herbst die Ernte und der Schnitt Weine. Es wird viel privat verkostet und ja, es ist schön so.
Und schön ist es auch bei euch in der Thermenregion. Wissen das vor allem die Wiener zu schätzen? Oder würdest du sagen, es ist überregional tatsächlich so, dass ihr auch schon richtigen Weintourismus habt?
Das muss man ein bisschen unterscheiden. Das ist immer lustig. Man muss sich das so vorstellen. Also wir sind in der Thermenregion, genau gesagt in Treiskirchen zu Hause. Und wir sind ungefähr... Man ist von da, wo ich daheim bin, ist man in ungefähr 5 Minuten in den Weingärten, in der Natur, beim Anhänger. Ein kleines, unser Massiv mit knapp 800 Höhenmetern. Man ist aber auch in ungefähr einer Stunde im Süden bei den Wiener Hausbergen, Schneeberg und Rax. Also doch ein Naturerholungsgebiet. Und das Praktische ist aber auch, dass man in ungefähr 25 Minuten mit dem Auto oder in 40 Minuten mit den Öffis in Wien ist, im ersten Bezirk. Also in der Großstadt. Und das hat natürlich zur Folge, dass wir ungefähr in 20, 25 Autominuten ein Einzugsgebiet von fast 2 Millionen Leuten haben. Das heißt, wir haben sehr viele Leute, die in unserer Region leben, unsere Weine trinken, uns in unserem Betrieb besuchen, aber auch sehr viele, die einen Tagesausflug in unsere Region machen. Und diese Tradition gibt es schon seit sehr, sehr vielen Jahren.
Ich muss was einwerfen, was ganz wichtig ist, weil wenn ich am Gast stehe und ich sage immer Thermenregion, das ist nicht das Vulkanland, die Oststeiermark, das ist die Thermenregion bei Baden, Bad Vöslau, neben Wien. Weil das ist immer ganz wichtig. Viele glauben, immer wenn ich Thermenregion sage, das ist immer die Oststeiermark. Aber das ist nicht der Fall. Nur, dass ich es gesagt habe.
Da wären wir dann im Thermen- und Vulkanland. Ja, es ist super wichtig. Ich habe diese Diskussion tatsächlich auf der Vivinum geführt. Da muss man halt leider wirklich genau hinschauen. Das eine ist das Thermen- und Vulkanland, auch sehr schön. Aber ihr seid eben, ich sag's jetzt mal in Großbuchstaben, die Thermenregion. Und deswegen, ich glaube, für einen Wiener sollte das hoffentlich eh klar sein. Und für mich jetzt als Weinliebhaber, René und auch Lorenz, erklärt mir so ein bisschen, was ist das Besondere an der Thermenregion, am Boden vielleicht auch, weil in der zweiten Folge gehen wir dann auch auf die besonderen Weine ein. Aber damit ich schon mal so auch jetzt in der ersten Folge ein Bild habe.
Also, ich darf anfangen, René,
wenn das nicht okay ist. Du als Hausherr darfst anfangen.
Du als Hausherr darf ich anfangen. Naja, das mit der Thermenregion und gerade diese Thematik, dass es sehr viele Leute nicht assoziieren können, wo die Thermenregion genau ist, das ist ein sehr, sehr lang gedientes und klägliches Thema. Also ich setze mich nicht nur als Winzer, ich bin auch ein Tausendsasser, bin mein Leben lang schon bei der Freiwilligen Feuerwehr und seit 10, 12 Jahren versuche ich mich halt auch bei der Region einzubringen, wo es eben nur geht. Und seitdem ich dabei bin, kenne ich diese Diskussion um den Namen oder um eine neue Namensfindung. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Thermenregion hat nicht immer Thermenregion geheißen. Das waren bis vor dem Weinskandal 1986 eigentlich zwei Ortschaften, die regional so Bedeutung hatten. Das war einerseits Gumpoldskirchen, unsere Nachbarortschaft, wo wir daheim sind, und Bad Vöslau. Und die Ortschaften rundherum waren halt in diese Region eingegliedert und das durfte dann aber nicht mehr sein. Im Weinskandal, dann sagte man so, es darf nicht mehr eine Region nach einem einzelnen Ort heißen. Und so wurde dieser Name Thermenregion geschaffen. Und seitdem dieser Name da ist, sind leider wegen dieser Verwechslungsgefahr sehr viele unglücklich. Wir haben aber jetzt mit dem neu geschaffenen DAC, Thermenregion, ja, wir waren die Letzten, haben wir da aber jetzt eine coole Neuerung geschafft und für mich eigentlich die beste Lösung gemacht. Nämlich haben wir die Orte ein bisschen zusammengefasst, so ein bisschen so wie vor dem Weingesetz, sehr grob, um das so zu sagen. Und klingende Namen wie Baden, Gumpoldskirchen, Bad Vöslau oder auch Berchtoldsdorf, die gewinnen durch diese neuen Ortsweine jetzt wieder an Bedeutung. Und das muss man halt ehrlichkeitshalber sagen. Jeder kennt Baden, jeder kennt Gumpoldskirchen. Gerade in der Weinszene hat Gumpoldskirchen einen Namen oder eine Bedeutung seit über 250 Jahren. Und wenn man sich alte Weinkarten anschaut, dann sieht man oft, dass Gumpoldskirchen auf einer Linie mit Bordeaux, mit Burgund, mit Tokaj getrunken wurde und manchmal sogar einen Pfund teurer war, was eine enorme Bedeutung hatte. Das ist zwar ein bisschen in Vergessenheit geraten, diese Bedeutung, aber das heißt nicht, dass wir nicht wieder imstande sein werden, dass wir diese Bedeutung wieder zurückgewinnen. Und bitte,
René. Wenn wir schon beim Thema DAC, Thermenregion, sind, wie ist es dann jetzt wirklich eingeteilt, wenn es um Baden, Bad Vöslau oder Berchtoldsdorf geht? Haben die spezifische Böden oder sind das Gebietsgrenzen einfach, die gezogen wurden? Oder geht es da schon um oder klimatische Bedingungen, die dann speziell in diesen Orten sind? Oder warum gibt es diese Orte?
Naja, die Südsteiermark hat das ja mit der Zusammenlegung von Orten ja schon ein bisschen vorgemacht und da die Pionierarbeit geleistet. Der Unterschied ist, dass da auch politische Gemeinden zusammengeschlossen wurden. Das haben wir in Dreiskirchen nicht. Das ist in Dreiskirchen nicht der Fall. Wenn man sich jetzt heute eine geologische Karte anschaut, und wir nehmen jetzt den Anhänger, und südlich davon fängt halt von oben Berchtoldsdorf bis nach Bad Vöslau-Soos und dann halt im Süden Tattendorf, Oberwaltersdorf. Wenn ich mir das jetzt anschaue, dann dominiert natürlich der Kalk. Das heißt, 16 Millionen Jahre, bevor wir alle auf der Welt waren, war der ganze Großraum Wien überflutet. Normalerweise zeige ich das immer mit einer geologischen Karte, die muss ich jetzt aber erklären, aber wir
ich
werden
das, mir auch so vorstellen,
wir können das so vorstellen, das heißt, die Spitzen der höchsten Berge, also diese 800er, 900er Berge rundherum, die waren wie Inseln so anzuschauen, das Klima war sehr subtropisch, also Malediven ähnlich, sehr gemütlich, aber leider halt Traskirchen, das schöne Unterwasser. Und das Meer ist dann langsam verschwunden, verlandet, die letzten Überbleibsel, der Neusiedlersee und der Plattensee. Und danach hat unser jetziges Terroir, unser jetziger Boden angefangen zu entstehen. Und wie es ein Meer so an sich hat, hinterlässt das sehr viel Kalkablagerungen, sehr viel Tone, sehr viel Sande. Und nach dieser Verlandungszeit, jetzt haben wir einen Sprit bis auf vor 2 Millionen Jahren, war es dann so, dass sich Hitze- und Kälteperioden abgewechselt haben. Eine Kälteperiode war meistens eine Eiszeit und eine Eiszeit hat es meistens so an sich, dass sie halt sehr viel Material verschiebt. Jeder war schon einmal auf einem Gletscher und da sieht man zuerst das Eis und dann kommt dann halt diese Moräne und wenn diese Moräne vorbei ist und man geht, schaut immer weiter nach vorne, wird das Material immer feiner. Jetzt haben wir so, dass wir an den Ausläufern des Anhängers Braunerdeboden haben oder Parabraunerdeboden haben, der entweder einen sehr hohen Kalkanteil hat, auch in Form von sehr feinem Kalkgestein, oder auf der anderen Seite, also Richtung Baden hin, auch einen sehr kalkreichen Boden haben. Der Kalk ist aber ganz anders verwittert, da haben wir einen sehr hohen Ton- und Lehmgehalt gleichzeitig zum Kalk. Und je flacher das es wird, das heißt zu Abtraskirchen Richtung Tappendorf, Oberwaltersdorf, haben wir dann einen sandig-schottrigen Boden und der hat sich halt dann zu Schwarzerdeböden weiterentwickelt. Und so kann man das einmal grob einteilen und das kann man auf einer geologischen Karte recht gut sehen. Da hast im Norden Berchtoldsdorf und Gumpelskirchen eher die Weißweinregionen. Gumpelskirchen zählen wir jetzt aus Traskirchen auch dazu. Also wir haben Gumpelskirchen, Dreiskirchen, Pfaffstätten und Gundramsdorf zu der neuen Ortsweinappellation Gumpelskirchen gemacht. Dann Baden als Alleinstellungsmerkmal, Soos und Bad Vöslau. Und dann, je weiter südlich das wir gehen, haben wir Dattendorf, Schwarzerdeboden, die auch das geschafft haben, dass sie sich zu einer großen Ortschaft zusammentun. Und in Wiener Neustadt haben wir halt dann viele kleine Ortschaften. Und ich sage, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, dass man halt da ein bisschen zusammenfassend arbeitet. Aber ich sage, jedes DRC ist nicht 100% in Stein gemeißelt. Da kann man immer noch nach ein paar Jahren nachjustieren. Und ich glaube, dass das auch bei uns so sein wird.
Ja. Ich freue mich schon auf die zweite Folge, weil da möchte ich dann bitte lernen, wie diese verschiedenen Böden oder auch die Zusammensetzung oder Kombination sich dann auf die Weine auswirken. Also ich weiß dann natürlich als nur Weinliebhaber und nicht Experte sowas wie eher mineralisch und so weiter. Also das müssen wir unbedingt noch auflösen, weil wir wollen ja wirklich dazulernen im Podcast. René, ich würde zur Geschichte noch eine Frage stellen. Die kann ich aber auch zurückstellen, je nachdem, was du jetzt gerade anknüpfend hast.
Also ich wollte mal eine Grundaussage tätigen, dass eben die Thermenregion eben 1851 Hektar hat, dass man ein bisschen ein Gefühl hat, wie groß das Ganze ist. Also das wäre von der Größe her ein bisschen größer als die Südsteiermark. Ah. Und was jetzt ganz wichtig ist, wir müssen über zwei Rebsorten sprechen, die mir wirklich am Herzen liegen, weil ich diese Rebsorten auch immer in der Weinbegleitung jetzt einbauen werde. Das ist Rotgipfel und Zierfandler. Rotgipfler, eine natürliche Kreuzung eben aus Roter Veltliner, Maltramina. Und warum ich diese Rebsorte so schätze, ist, weil sie erstens einmal so wandelbar ist. Das heißt, du kannst von wirklich kräftigen Wein mit einem Zacken Restsüße bis zu einem, so wie du das magst, und deswegen schätze ich deine Weine irrsinnig sehr, zu einem festen Wein, der eine schöne Säurestruktur auch hat, der einen feinen Gerbstoff drin hat, der fest und kompakt ist. Du hast so vielschichtige Weine, auch Süßweine. Und mir ist immer eins wichtig, und das ist auch ein Appell vielleicht an die Sommelerie, das ist eine echte autochtone Rebsorte, weil wir reden immer, das Wölschriesling autochtone Rebsorte ist. Nein, wir sagen nur dazu autochtone Rebsorten, aber Rotgipfel und Zierfandler gibt es wirklich nur in der Thermenregion und sonst nirgendwo. Und deswegen diese Weine in die Weinbegleitung einbauen, die passen von zu allem. Die passen von asiatischer Küche zu einem kräftigen Schweinsbraten zu wirklich einem feinen Essen auch, wenn du so frische Säure auch drin hast. Also wirklich eine tolle Rebsorte. Da zählen wir jetzt nur ein bisschen was über die Rebsorte.
Über den Rotgipfler,
über,
oder?
Das über den Rotgipfler, genau.
Weil da möchte ich kurz als Weinliebhaber auch anmerken, dass ich eine ganz, ganz tolle, auch Weinliebhaberin kennengelernt habe, die so auf Rotgipfler schwört und auch wirklich, ich sag mal, wie ich, Heavy Consumer von Weinen und sagt, der ist auch noch zudem sehr bekömmlich. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber sie sah zumindest so aus, als würde er ihr sehr gut bekommen. Und seitdem habe ich den auch viel mehr auf dem Radar, muss ich zugeben.
So, liebe Leute, jetzt your turn. Your turn. Also, wir fangen einmal mit dem Rotgipfler an. Für uns die wichtigste Rebsorte in unserem Haus. Kurz gefolgt vom Zierfandler, vom Pinot Noir, vom Chardonnay. Aber Rotgipfler hat bei uns auch hektarmäßig die größte und die meiste Bedeutung. Es gibt ungefähr 150 Hektar Rotgipfler in der Thermenregion. Die Tendenz dazu ist aber sehr stark steigend. Und man muss ehrlichkeitshalber sagen, so wie unser Betrieb mit 10 Hektar und ich habe fast mittlerweile 3,5 Hektar Rotgipfel. Also man sieht die Bedeutung, die die Betriebe, die sich wirklich mit der Rebsorte beschäftigen, dass das immer mehr und mehr wird. Rotgipfler, natürliche Kreuzung aus Roten Veltliner mal Traminer. Und das Spannende für einen Rotgipfler ist für mich, dass er einerseits natürlich nur auf sehr guten Standorten wächst, dass er sehr anpassungsfähig an das Terroir ist. Da komme ich dann nachher im zweiten Podcast gerne, wir haben zwei Einzellagen Rotgipfler, ein bisschen auf die Unterschiede zu. Und gleichzeitig ist der Rotgipfler eine Sorte, die gut mit der Trockenheit auskommt. Man muss das ehrlichkeitshalber dazu sagen, wir haben nicht die Niederschläge, die jetzt zum Beispiel die Südsteiermark oder andere Regionen haben. Wir haben dafür aber auch immer einen goldenen Herbst. Aber bei uns muss man sich das so vorstellen, wir haben durchschnittlich 600 mm Jahresniederschlag, das heißt 600 Liter pro Quadratmeter pro Jahr. In den letzten Jahren ist das aber ein bisschen weniger oft gewesen und es ist halt leider oft so, dass halt dieser extreme Niederschlag manchmal sehr schnell kommt. Das heißt, im Sommer ein Gewitter, das sind jetzt 30, 40 Liter, das ist für die Bilanz jetzt sehr gut, aber es ist, wenn ich dir eine Woche nichts zum Trinken gebe und dann wüsst, sollst du das Ganze innerhalb von kürzester Zeit aufholen.
Ja, und da gehst du duschen.
Genau. Also das muss man halt immer ein bisschen so sehen. Es ist aber eine Rebsorte, die sehr gut auch damit auskommt, wenn sie ein gewisses Alter hat. Also das muss man ehrlichkeitshalber dazu sagen, die jungen Reben, aber das ist bei jeder Rebsorte so, die kämpfen dann mit der Trockenheit schon ein bisschen. Da können wir ein bisschen Bewässerungsmaßnahmen machen, im Bereich den Stock zu erhalten. Ich sehe das von der Ethik her sehr, sehr wichtig, dass eine Bewässerung immer nur dann sein darf, wenn es wirklich 5:12 ist, also bevor wir einen Trockenschaden haben, dann darf bewässert werden. Aber jetzt rein bewässern, um mehr Ertrag zu haben, um mehr Trauben zu ernten, das ist für mich eine Grauzone, mit der ich als Winzer für mich persönlich nicht so gut umgehen kann.
Habt ihr eine Tröpfchenbewässerung oder geht es hier dann wirklich gießen?
Nein, bei den jungen Lagen haben wir eine Tröpfchenbewässerung. Also ja. In Gumpoldskirchen, wo die Böden ein bisschen karger und ein bisschen trockener sind, da gibt es eine Tröpfchenbewässerung. Ist vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren installiert worden, da hat es ein paar Pioniere gegeben. Und man muss sich das so vorstellen, das macht bei uns ein Verein, eigentlich großteils Ehrenamtliche. Und da geht es wirklich rund um die Rebblüte darum, in Trockenjahren zweimal zu bewässern. Das heißt zweimal 24 Stunden zu bewässern. Das Wasser kommt aus dem Wiener Neustädter Kanal. Das ist wasserrechtlich so gemacht. Und die Bezirkshauptmannschaft muss da wirklich zweimal den Bescheid geben, hallo, ja, jetzt dürft ihr zweimal bewässern. Und das ist wirklich eine reine Erhaltungsbewässerung.
Darf ich eine blöde Frage jetzt? Ja. Das interessiert mich. Ab wann kriegst du so einen Bescheid? Ab wie viel Sonnentag oder wie läuft das? Oder
also normalerweise, nachdem wir ein Trockengebiet sind, ist das immer für zwei Bewässerungen von Ende Mai bis Mitte Juli immer zweimal erlaubt ist. Und es hat ein trockenes Jahr gegeben, das war das 18er Jahr, glaube ich, da war es wirklich extrem trocken und heiß bei uns. Und da haben sie dann ein drittes Mal bewässern dürfen, weil wirklich kein Niederschlag da war, aber man muss das ist das Spannende an der Sache, wenn man dann 100 Meter oder 500 Meter weiter schaut Richtung Pfaffstätten, wo man halt dann sehr schwere, lehmige und tonreiche Böden hat, da ist das Wasser schon nicht mehr notwendig. Darum gibt es auch dort keine Tröpfchenbewässerungen, weil halt dieser tonreiche, lehmige Boden das Wasser wie einen Schwamm speichern kann. Und Das ist immer eine coole Story, die ich immer erzählen kann, wenn wir Verkostung daheim haben. Und da hängt es vom Riedpressweingarten, das ist ein großer alter Weingarten aus Pfaffstätten. Da haben wir 2 Hektar Rotgipfel am Stück stehen. Und da zeige ich immer das Foto her und sage, das Foto ist 2018, kurz vor der Lese entstanden. Und da sieht man kein einziges gelbes Blatt. Und da sieht man, wie ein tonreicher Boden eigentlich schützt. Und es sind halt auch ein bisschen so diese Vorgaben für die Zukunft, dass halt die Weingärten auf lehmigem Boden, die vielleicht in den 70er, 80er Jahren nicht so beliebt waren, dass die halt jetzt immer interessanter wurden. So wie halt früher oft auf den Südosthängen Rotweinsorten angepflanzt wurden, oder in Traskirchen haben wir eine Pinot Noir-Anlage und die ist jetzt 30 Jahre alt, das heißt, die ist auch relativ stabil, auch von der Zuckereinlagerung der Traube. Aber wenn wir jetzt auf einer Nordostlage in Pfaffstätten, also einer richtigen Cool-Climate-Anlage, haben wir Pinot Noir gepflanzt 2017. Und mein Großvater nicht kennengelernt, der ist relativ kurz verstorben, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Aber wenn ich ihn kennengelernt hätte und ihm erzählt hätte, dass wir auf dieser Nordostlage Pinot Noir auspflanzen, der hätte mich damals wahrscheinlich gefragt, ob ich verrückt bin.
Ja, aber gesagt, heute Bur, was macht ist, das absolut
Ja, sicher. Bur, was ist heute los mit dir?
Heute macht das absolut
Sinn. Aber das siehst du ja, weil wenn die Wachau oder auch die Steiermark immer drüber nachdenkt jetzt, was die Wachau geht in Spitzer Grom, die Steiermark macht auch Nordosten, weil es mit der ganzen Wetterperioden Sinn macht, dann macht es auch bei euch in der Thermenregion Sinn, weil ihr habt ja wirklich, wie viele Sonnenstunden habt ihr? Ihr habt ja die meisten Sonnenstunden eigentlich.
Du hast mich jetzt zu schnell gefragt.
Nein, ist ja wurscht.
Ich glaube, 1600 sind wir irgendwo so.
Und das ist schon richtig viel. Ja. Und da musst du immer aufpassen. Und deswegen, das ist immer auch die Krux ein bisschen an dem Rotgipfler. Der wird ja dann auch relativ schnell kräftig und baut auch sehr viel Zucker dann auf. Weil es gibt ja sehr viele Rotgipfler dann auch, der dann vom Alkoholgehalt ein bisschen kräftiger und deftiger ist.
Ja, also wie ich das daheim übernommen habe, wir haben damals, glaube ich, 4,5 Hektar gehabt. Der Fokus, mein Vater hat das ohne Vater relativ jung übernehmen müssen, mit 20 Jahren. Und habe meine Mama kennengelernt, die aus einer Fleischhockereifamühle war, ist aber nicht weitergeführt worden. Und jetzt haben sie gedacht, was machen wir? Wir haben einen kleinen Heirigen und ein kleines Weingut gehabt. Und mein Papa hat gesagt, du, mir macht das Wirtsein eigentlich Spaß. Wir schauen, dass wir einen schönen großen Heuring machen. Und haben auch das Nachbargrundstück, also den Nachbarheuring dazu gekauft, adaptiert. Und so ist halt 1997 der Alpha der Mühlbach, der Heurigen entstanden. Und unser Weingut, geben tut es schon um einige Zeit länger. Und da hast du halt auch diese klassischen Rotgipfler gehabt. Und wie ich dann 2010 in Betrieb eingestiegen bin, haben wir halt sehr üppige Rotgipfler gehabt, die haben oft 14, 15 Alkohol gehabt, oft 10 Gramm Restzucker. In der Zeit haben das auch sehr viele Leute gerne getrunken, also das war nie ein Vertriebsproblem, aber mir persönlich hat das keinen Spaß gemacht. Ich habe gesagt, das muss knochentrocken sein, das muss finessenreich sein, das muss lagenrein ausgebaut sein, und mit der Riedmandelhöhe, ist jetzt unsere Toplage, ist sicher eine der bekanntesten und besten Lagen in der Region. Sicherlich die meistfotografierteste. Das ist dieses Thermenregion-Foto mit dieser kleinen Kapelle. Gleichzeitig das Wahrzeichen von Dreiskirchen. Da haben wir gerade so 6., 7. Anlagejahr gehabt, also 6., 7. Ernte. Und haben wir gedacht, so Papa, jetzt machen wir was Neues. Jetzt bauen wir einen trockenen Rotgipfel aus. Und mit Schneckenleiten angerufen, das ist der Fassbinder, und gesagt, baust mir bitte ein 1000-Liter-Fass. Das ist jetzt mein erstes Fass. Und da kommt der Weißwein rein. Und das haben wir gemacht, das war trocken und hat dann eigentlich ab dem Moment super funktioniert. Wir haben einen halben Hektar Rotgipfel da oben gehabt, mittlerweile sind es 1,3 Hektar in der Toplage, also das ist was, auf das ich sehr, sehr stolz bin. Und sukzessiv haben wir dann einmal angefangen, dass wir unsere Gäste langsam ein bisschen umschulen, umerziehen, sage ich nicht gerne, dass ihnen trockene Rotgipfel schmecken. War natürlich am Anfang ein bisschen Überzeugungsarbeit dahinter, die halt notwendig war, aber mittlerweile traue ich mich zu behaupten, dass Rotgipfler unsere meistverkaufte Rebsorte auch beim Heurigen ist. Und das ist nichts, was alltäglich oder nichts, was alltäglich oder selbstverständlich ist, weil wir halt doch durch diesen Großraum Wien ein sehr breites Sortenportfolio haben. Es gibt immer ein bisschen an Veltliner, ein bisschen an Riesling, ein bisschen an Sauvignon. Das gibt's halt alles. Aber das sind Sachen, mit denen würde ich mich nie auf eine Weinpräsentation stellen. Die haben wir halt einfach, und das macht das Winzer auch mega Spaß, wenn du jetzt jedes Jahr 1000 Liter von dem und 1500 Liter von dem vinifizieren kannst. Und weißt, die Gäste beim Heurigen schätzen es, die nehmen es auch mit nach Hause mit. Und die Sache hat sich aber dann gehabt. Aber wenn wir auf der Provine oder auf der Vivinum stehen, dann würde ich mich wohl hüten, einen grünen Veltliner mitzunehmen. Und A, weil es nicht typisch für unsere Region ist. Und B, weil ich diese Bühne meinen Kollegen lassen darf im Donauraum. wo das halt einfach typischer dazu passt. Was aber nicht heißt, dass das bei uns frisch, fruchtig, leicht und gut ausgebaut war, aber es ist halt eigentlich mehr die heurigen Linie, die Spaß macht und eigentlich jung und frisch getrunken gehört.
Ja, yes, sau cool.
Mhm. Apropos frisch, ich habe natürlich als Konsument und Liebhaber von Heurigen oder auch eben René bei euch, Buschenschank und so weiter, ich überlege natürlich, wann hat das denn aufgehört, dass man dann wirklich den Heurigen, also das, was aus diesem Jahr quasi kommt, zu sich genommen hat oder Kredenz bekommen hat, wie quasi, wenn ich jetzt heutzutage noch beim Törgeln nach Südtirol fahre und da wirklich noch jungen Wein habe, was ja eher selten ist und auch seine Vorteile hat, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das nicht mehr so verbreitet ist. Also ist das eine Umstellung, die noch zu deinen Zeiten dann auch, oder erst zu deinen Zeiten passiert ist, Lorenz, haben da die Gäste immer noch nach, oder fragen immer noch nach dem Heurigen, also nach dem jungen Wein? Also
das ist diese Aussage, ein Viertel vom Heurigen ist ein Viertel Liter, 250 Milliliter vom Heurigen, das kommt jetzt noch ganz, ganz selten vor. Damals wurden alle Weine in der Doppelliterflasche eingefüllt. Da hatte man meistens einen Neuburger und einen gemischten Satz. Und da hat man halt einfach ein Viertel Liter vom frischen Wein bestellt. Meistens gab es ein bisschen einen alten auch noch. Der war dann meistens ein bisschen günstiger. Und so wurde diese Entscheidung getroffen. Das ist aber sehr lange her. Durch das, dass wir halt jetzt Qualitätsweine haben, die Rebsorten alle einzeln ausgebaut sind und halt immer ein schönes Portfolio an allen unseren Weinen, aber auch immer gereifte Weine, spielt das heute gar kein Thema mehr. Also man hört das hier und da, aber eigentlich eher selten. Mhm.
Aber kannst du uns den Heurigen vielleicht doch nochmal näher bringen für alle, die das nicht wissen, wie das auch im Gesetz verankert ist und was darf man und was darf man nicht? Und bei euch ist es tatsächlich kein reiner Heuriger, sondern wenn ich zu dir komme, zu euch, dann bekomme ich mehr geboten.
Also man muss jetzt ein bisschen ins 17. Jahrhundert retour gehen. Damals wurde unter Kaiser Josef, glaube ich, damals, wurde den Bauern und den vor allem den Winzern, das waren damals Gemischbetriebe, die halt alle ein bisschen Wein hatten, wurde das Recht eingeräumt, dass sie halt ihren heurigen Wein, also ihren Wein, in ihren eigenen vier Wänden und ihre selbst produzierten Produkte verkaufen und vermarkten im offenen Ausschank. Es war damals so, dass halt, das haben auch meine Großeltern noch gemacht, meine Urgroßeltern noch gemacht, dass halt das Wohnzimmer oder dass die Wohnzimmer und das Schlafzimmer ausgeräumt wurde, da wurden Tische aufgestellt, die Leute sind gekommen, haben konsumiert, man darf sich das heute eher als Gelage vorstellen, also früher haben die Leute doch noch deutlich mehr getrunken als heute. Und um das zu symbolisieren, da wurde halt der Buschen, das heißt ein Tannenzweig auf einen Holzstab gehängt und dadurch wurde signalisiert, dass halt ausgesteckt ist. Ausgesteckt heißt, man steckt den Buschen raus und so sind halt diese Terminusse entstanden. Wir machen jetzt einen großen Sprung in die Zukunft und bei uns in der Thermenregion, im Großraum Wien, also südliches Wien und Wien dazu und halt unsere Region, war halt so, dass die Heurigen in den 70er, 80er Jahren halt nicht nur kaltes Essen verkauft haben, sondern auch schön langsam begonnen haben, warme Speisen zu verkaufen. War unter dem jetzigen Heurigen Gesetz oder Buschenschankgesetz, wie es gibt, nicht mehr möglich. Jetzt haben die halt alle ein Gewerbe angemeldet, eine eigene Firma gegründet, halt geführt wie ein Restaurant. Und da gibt es halt sehr viele Mischformen. Und bei uns war das immer so, dass es bei uns eine warme Küche gab, also dass warm gekocht wurde, aber auch viele kalte Schmankerl da waren. Und die hat man sich beim heurigen Buffet selbst ausgesucht. Das darf man sich jetzt nicht wie ein All-You-Can-Eat-Buffet vorstellen, sondern eher ein bisschen wie eine Feinkosttheke, dass man halt einfach meine Mutter, meine Schwester und ein, zwei Assistentinnen, also Verkäuferinnen halt beim Buffet stehen. Und du kannst sagen, ich hätte gern jetzt einen Schnitzel mit einem guten Kartoffelsalat. Das wird dann aus der Küche gemacht und dir gebracht. Aber du kannst doch sagen, ich hätte gern einen Schweinsbraten, ein Stück von dem, ein Stück von dem. Es gibt immer eine große Salatauswahl, aber auch eine große Anzahl an gut gereiften Käsen, verschiedenste Salamis, Wurst aus Österreich, aus Italien, aus Frankreich, was wir gerade kriegen. Und immer ein schönes Dessertbuffet. Und der Gedanke war halt immer wie an der Feinkostdecke, dass man sich das Produkt ein bisschen anschauen kann und dass man die Katze jetzt nicht im Sack kaufen muss. Dann kam Corona und dann haben wir den Schritt für uns gewagt, den aber auch viele Kollegen so mitgenommen haben, dass wir am klassischen heurigen Buffet weiter festgehalten haben, aber dadurch ein bisschen gezwungen wurden oder in die richtige Richtung geführt wurden, dass wir halt auch gleichzeitig jetzt eine Speisekarte machen. Und diese moderne Mischform ist für unseren Betrieb das Allerbeste. Das heißt, 2/3 der Kunden bestellen direkt bei der Karte. Die brauchen nicht aufstehen, die können das alles bestellen, aber auch alle Sachen vom Buffet. Und 1/3, großteils viele Stammgäste, genießen diesen Service doch weiterhin, dass sie sich ihre Bretteljause selbst zusammenstellen, dass sie sich ihre Käsevariation selbst zusammenstellen. Und das ist für uns die beste Form. Und früher mal immer Heurigen zu uns gesagt. Und jetzt nennen wir uns eigentlich Heurigen Restaurant, einfach eher, damit wir dem Kunden ein bisschen Info geben, was ihn erwartet.
Was? Aber ausgesteckt ist trotzdem. Das heißt, man muss schon bitte auch eure Website euch auf Social Media ganz oder so folgen, um die Termine zu bekommen. Ganz also jetzt nicht einfach ins Auto setzen, losfahren oder aufs Radl, sondern das hat schon gewisse Termine, weil du oder ihr als Winzerfamilie, ihr habt natürlich auch noch andere Tätigkeiten.
Also bei uns ist das eigentlich immer so, dass wir 3 Wochen ausgesteckt haben oder den Heurigen geöffnet haben. Und in den anderen 3 Wochen, wo zu ist, machen wir keinen Urlaub, obwohl uns das viele Gäste immer wünschen. Ich würde mir oft wirklich wünschen, dass das so wäre. Nein, und in den 3 Wochen dreht sich halt viel mehr um die Landwirtschaft und halt viel mehr um das Thema Wein an sich, um die Vermarktung und den Vertrieb. Und so wie meine Schwester und ich sind, für uns ist das das Allernatürlichste auf der Welt, dass man halt offen zu. Mit den Mitarbeitern ist das halt eine Herausforderung. Aber ich muss sagen, es hat immer noch irgendwie funktioniert und wir haben einen sehr großen Pol an Stammmitarbeitern, die seit sogar 20, 30 Jahren bei uns im Betrieb sind. Und insofern sehe ich keinen Grund, dass man das jetzt heute ändert. Und es ist für mich als Winzer und gleichzeitig als Heurigen, junger Heurigen wird, mein Papa führt noch immer die Geschäfte, aber trotzdem bin ich gefühlt immer da, ist halt diese Abwechslung schon etwas sehr, sehr Schönes oder was Geiles oder was Befriedigendes. Weil jetzt hast du 3 Wochen Heurigen, da dreht sich alles viel um die Gastronomie. Da bist wirklich voll in der Materie am Kunden drinnen. Dann ist der Heurigen wieder vorbei und dann dreht sich wieder alles ums Weinmachen. Dann bist du natürlich immer dazwischen damit ein bisschen beschäftigt. Aber dann bist du wieder nicht so nah am Kunden, bist viel mehr in der Natur draußen in den Sommermonaten. Dann wird der Wein gefüllt, Vertrieb, ganz anderes Mindset. Und dann, nach 3 Wochen, freut man sich dann eigentlich schon wieder, dass man dann wieder Wirt spielen kann. Wenn man das jetzt natürlich anders hat und immer in der Materie drinnen ist, ist das ein ganz ein anderes Leben. Und mir persönlich macht das eigentlich Spaß. Und meiner Familie auch.
Aber ganz wichtig noch, bevor wir zur Mandelhöhe kommen und auch zu den Böden und alles, was noch ganz wichtig wäre, warum Alfert am Mühlbach? Ich meine, es gibt den großen Karl Alfert, der aber auch von der Größe her größer ist wahrscheinlich. Wie viel Hektar hat er?
Wissen wir nicht. Ich glaube 30 hat der Florian und der Karl jetzt.
Und dann gibt es eben den Lorenz Alfert am Mühlbach. Warum Mühlbach? Fließt der Bach vorbei wahrscheinlich.
Ja, also das ist eigentlich eine coole Story. Ich hoffe, ich schweife nicht zu viel aus.
Naja, das passt.
Das ist eine coole Story. Mein Vater hat schon sehr früh diesen Herkunftsgedanken gehegt und gepflegt, ohne dass er sich groß Gedanken darüber gemacht hat. Also wir haben das Heurigen-Lokal 97 eröffnet und bei uns bei der Schank sind so wunderschöne Deckenbilder von unseren Rieden, wo die Ried-Mandelhöhe, die Ried-Zistel und die Ried-Rufenbrunn klassifiziert wurden. Das heißt, schon vor 25 Jahren haben wir unsere Rieden auf die größte Bühne in unser Lokal gestellt. Da hat aber noch keiner in unserer Region so richtig von Riedenweinen geredet. Und genauso dieser Herkunftsgedanke war halt, wie wir unser Weingut nennen. Man muss ehrlichkeitshalber sagen, alles was wie eine Ortschaft steht oder alles, was wie ein Bach steht, das ist ziemlich in Stein gemeißelt. Alles, was auf einer Karte steht, das hat eine Herkunft. Und neben unserem Haus fließt der Mühlbach vorbei. Das ist ein kleiner künstlich angelegter Kanal oder Bach, der irgendwann einmal vor vielen Jahren, ich glaube, 22 Mühlen betrieben hat. Und fließt halt jetzt noch immer dabei vorbei. Die Mühlen gibt es nicht mehr. Ich glaube, eine Schaumühle haben wir noch irgendwo in der Gegend. Und da ist mein Papa die wirklich gute Idee gekommen, halt einfach dieses Alfert am Mühlbach zum Betriebsnamen zu machen. Und es ist gleichzeitig eine gute Idee gewesen, weil der Mühlbach wird immer bleiben. Weil jetzt hätte man dann den Robert Alfert gehabt, dann hätte man den Lorenz Alfert gehabt, dann war meine Schwester auch, die Katharina Alfert, die wäre auch im Betrieb gewesen. Und immer einen Namen dazu schreiben, ist immer schwierig. Und wenn man halt in dieser Gunst der Stunde ist, dass man halt so etwas Unaustauschbares wie den Bach daneben hat, dann passt das eigentlich recht gut. Und das schaut auch auf unserem Logo und auf unserem Weinetikett, glaube ich, sehr gut aus. Einerseits dieses Alfred am Mühlbach mit der Welle und am Etikett sieht man halt dann einen Riedenplan, der eigentlich da sehr gut zugeschnitten ist mit der Riedmandelhöhe, mit der Südbahn, die auch eine ganz lange Geschichte in unserer Familie hat, und dann die Rieden Ozler und Rufenbrunn.
Ja, gut gelöst, wirklich. Also wie du gesagt hast, man muss ja nicht immer alles verkomplizieren. Das hat er, wenn das intuitiv gekommen ist, ohne, ich sag mal, ohne Werbeagentur, also wirklich schön. Das kommt dann und es bringt dann auch das Leben beziehungsweise in dem Fall der Bach mit. Ich würde aufgrund der Zeit mal so in die zweite Folge langsam überleiten, aber mit einem Cliffhanger, weil vorhin wurde der zweite Wein oder die zweite Rebsorte angesprochen, die auch, ich sag mal, den René jetzt auf jeden Fall schon begeistert hat aus der Region, die aber, ich sag mal, international schon zu Verwirrungen gesorgt hat. Versteht ihr, was ich meine? Können wir das in der zweiten Folge auflösen?
Zierfandler.
Genau.
Das ist kein Zinfandel, ist ein Zierfandler. Das ist die gute Rebsorte.
Genau. Und damit würde ich jetzt wieder einmal sagen, Hauptsache einfach trinken. Vielen Dank fürs Zuhören bei unserer ersten Folge im Winzertalk mit dem Lorenz Alfert vom Weingut Alfert am Mühlbach. Stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Es geht dann bald weiter mit Folge 2.
Alles Liebe, Lorenz. Ich freue mich schon wieder.
Ich mich auch. Danke. Bis später.